SRF 2 Kultur.
Heute Nachmittag wurde bekannt, dass der Klarinettist Reto Bieri neuer Intendant des Davos-Festivals wird. Eine Wahl, die überrascht in der Klassikszene und wie der Zuger Musiker dieses beliebte Schweizer Klassikfestival prägen will. Wie er weiterhin jeden Sommer während zweier Wochen unzählige Musiker und Konzertbesucher in die Berge locken will, das hat der Musikredaktorin Annelies Berger erzählt.
Das Davos-Festival ist ein regelrechter Talentschuppen. Was andere als Nebenschauplatz betreiben, ist hier die Hauptsache, nämlich eine Plattform für junge, teilweise noch unbekannte, hochbegabte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zu sein. Das drückt sich auch im Namen des Festivals aus, Davos Festival Young Artists in Concert. Gegründet wurde es 1986 von Michael Häfliger aus der berühmten Häfliger Musikerfamilie. Er hat Davos im Nu zu einem Mekka der Kammermusik gemacht und das ist es geblieben, bis heute. Der zukünftige Intendant Reto Bieri über seine Absichten.
Ich glaube nicht, dass man das Rad neu erfinden muss. Es geht für mich eigentlich immer bei solchen Übernahmen darum, dass man eigentlich die Dinge, die sehr gut sind, im Wesentlichen stärkt.
Nach Häfliger war es nicht ganz einfach, eine ähnliche Persönlichkeit zu finden. Es gab einige Wechsel und als vor 7 Jahren die Dirigentin Graziella Contratto gewählt wurde, waren alle glücklich. Sie ist eine starke Persönlichkeit, kommuniziert virtuos, ist schweizweit eine Art Promi und hat neue, lustvoll intellektuelle Akzente gesetzt in Davos. Dieses Jahr heißt ihr Festivalmotto Glücksfall Serendipity. Der Glücksfall Contratto ist allerdings schon wieder vorbei. Sie tritt nach dem diesjährigen Festival ab. Reto Bieri, ihr Nachfolger, ist Klarinettist aus Zug, der sich in den letzten Jahren im In- und Ausland einen Namen als Solist und Kammermusiker gemacht hat. Seine erste Tat nach der Wahl?
Ich habe sofort neueste Wanderschuhe gekauft, weil es für mich in Zukunft natürlich darum geht, jetzt Wege abzuwandern, Räume und Menschen, Gedanken in Davos kennenzulernen, um möglichst ein bisschen diesen Davoser Geist nachzuspüren.
Reto Bieri ist in Cham bei Zug aufgewachsen, in einer einfachen Familie. Der Vater Polizist, die Mutter kaufmännische Angestellte. Er hat vor allem Volksmusik gehört und gespielt. Erst später hat er die klassische Musik entdeckt, dann aber gleich richtig. Er hat in Basel und dann vor allem in New York an der weltberühmten Juilliard School bei Charles Neidig studiert. Bis heute aber ist die Liebe zur Volksmusik, zur Weltmusik und zum Jazz geblieben. Und, wichtig, mit heutigen Komponisten zu arbeiten, neueste Musik aufzuführen, das ist wichtig in Reto Bieris bisheriger Karriere. Kurz gefasst, Reto Bieri ist kein weichgespülter Mainstream-Solist, sondern eine Musikerpersönlichkeit. Und zu seiner Aufgabe als Intendant hat er eine fast buddhistische Haltung.
Ich träume eigentlich in Davos von einem Festival, das aus dem Wesen der Musik kommt. Wenn ich vom Wesen spreche, dann meine ich eigentlich, dass Musik eben nicht Stillstand und Bewahrung, Verwaltung bedeutet, wie das der Name Intendant ja schon sagt. Ich würde mich nicht als Festivalmacher bezeichnen und Intendant, sondern vielmehr als Festivalergeber, dass man eigentlich schaut, was ergibt sich aus dem Ort selbst.
Reto Bieri konnte selber als ganz junger Klarinettist in Davos auftreten und das hat ihm viele Türen geöffnet, hat einen Anfang gesetzt, wie er sagt. Für viele junge Musiker sei dieses Festival ein Anfang. Und die Kammermusik, die am Davos-Festival im Zentrum steht, die ist heute eine besonders wichtige Konzertform, meint er.
Ich glaube, in einer Welt, wo alles größer und noch größer wird, sehnt sich der Mensch umso mehr nach der kleinen, ganz intimen Sache, der kleinen Form. Dafür steht auch die Kammermusik für mich. Ich glaube, in der Kammermusik geht es für mich immer um diese kleinsten Dramen der Unterordnung und kleinste Dramen der Selbstbehauptung auch.
Die Kammermusik am Davos-Festival also als Mikrokosmos des menschlichen Daseins, wo sich Musikerinnen und Hörer drin wiedererkennen. Mehr will Reto Bieri zu diesem frühen Zeitpunkt begreiflicherweise noch nicht preisgeben. Seine Wahl erstaunt erstmal. Er, der philosophierende Musiker, der neben seinen Tourneen eher zurückgezogen auf dem Land bei Bern lebt, bis jetzt kein Mobiltelefon hat und eine eher ruhige Persönlichkeit ist, wird jetzt also eins der attraktiven klassischen Schweizer Festivals leiten. Wenn man genauer hinsieht, geht das aber durchaus auf. Reto Bieri hat sich in den letzten Jahren ein gutes Netzwerk mit spannenden jungen Komponisten, tollen Musikern, einem guten CD-Label aufgebaut und hat an vielseitigen Projekten mitgewirkt. Er ist generell einen eher unorthodoxen, aber künstlerisch eben auch sehr fruchtbaren Weg gegangen. Vielleicht kann er mit diesem Netzwerk und seiner Haltung des Geschehenlassens ein Festival formen, von dem man nur ahnen kann, wie es wird.
Ein Jahr ist es her, seit ein islamistischer Terrorist im französischen Toulouse ein Attentat auf eine jüdische Schule verübt hat. Er erschoss damals 3 Kinder, einen Lehrer und 3 französische Soldaten. Wie der Alltag der Juden in Toulouse heute aussieht, hat Birgit Kaspar in Erfahrung gebracht.
Sie treffen sich jeden Donnerstag in einem alten Haus, das der Stadt Toulouse gehört. Die 15 Mitglieder des Chores Renanim Toulouse, überwiegend Juden, singen jüdische Lieder, religiöse wie populäre, auf Hebräisch, Jiddisch oder Ladino. Marie-Claude Bibas, selbst Christin, leitet diesen Renanim-Chor. Für sie ist der Gesang Lebenselixier. Es ist ein Ausdruck von Glück, von Lebensfreude und die hebräische Musik ist so schön, man möchte immer gleich tanzen, wenn man singt. Doch diese jüdische Lebensfreude blüht im Verborgenen, insbesondere seit dem Attentat des islamistischen Terroristen Mohammed Merah auf die Schule Ozar Hatorah vor einem Jahr. Wir sind hier in dem Viertel, in dem Merah lebte. Um uns herum wohnen vor allem Maghrebiner. Bei unseren Chorproben öffnen wir deshalb nie die Fenster oder die Läden, selbst im Sommer nicht. Wir machen nicht auf uns aufmerksam, wir machen uns ganz klein. Eine Vorsichtsmaßnahme. Das Leben der rund 20.000 Juden in Toulouse habe sich seit dem Attentat verändert, sagt die Sopranistin Josette Gedge. Meine Enkel gehen auf die jüdische Schule Gan Rashi. Wir haben große Angst um sie. Mein Sohn verlässt Toulouse, er wandert in die USA aus. Wir sind alle ängstlicher geworden. Die Schule, in deren Eingangsbereich am Morgen des 19. März 2012 ein Rabbi und 3 Kinder getötet wurden, liegt in einem ruhigen Wohnviertel. Sie ist von hohen Mauern umgeben, auf denen Überwachungskameras angebracht sind. 2 Polizisten im Einsatzwagen bewachen morgens und abends den durch ein schweres grünes Eisentor gesicherten Eingang.
Ce qu'il y a, c'est que aussi bien dans le secondaire que les petits.
Sowohl die jungen als auch die älteren Schüler reagieren heute sehr sensibel auf Nachrichten, die mit Gewalt zu tun haben. Sie haben viele Fragen, Albträume und sehr düstere Gedanken. Nicole Yardeni, Präsidentin des CRIF, des Rates der jüdischen Institutionen in der Region Midi-Pyrenäen, wurde von der Schule als Sprecherin gegenüber den Medien auserkoren. Die Schule selbst umgibt sich mit einer Mauer des Schweigens. Journalisten ist der Zutritt verboten. Zu tief sitzt das Trauma. Der Antisemitismus habe im vergangenen Jahr in Frankreich dramatisch zugenommen, heißt es im Jahresbericht des Dienstes zum Schutz der jüdischen Gemeinde SPCJ. Zahlreiche Taten seien durch die Gewalt Merahs inspiriert. Das sei neu, betont Claude Alenou, pensionierte Lehrerin und Altistin im Renanim-Chor. Antisemitismus habe es jedoch in Frankreich immer gegeben. Mich haben Kollegen mitten im Lehrerzimmer als dreckige Jüdin beschimpft. Kein anderer hat einen Finger gerührt. Ich war baff. Viele Chormitglieder haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Der emeritierte Psycholinguistikprofessor Jacques Fialkoff sagt, er vermeide seit dem Merah-Attentat, Symbole zu zeigen, die ihn als Juden auswiesen. Die einen versuchen, ihr Jüdischsein zu verstecken, andere verlassen Frankreich. Mehrere Dutzend Toulouser sind es nach Angaben des CRIF. Diejenigen, die blieben, versuchten so normal wie möglich weiterzuleben, betont Josette Gedge. Wir sind und bleiben Franzosen. Wir sind Teil der Gesellschaft, auch wenn etwas zerbrochen ist. Die Gemeinschaft der Renanim-Bewegung hilft den Freizeitsängern dabei. Renanim-Begründer Avner Soudry will weiterhin mit der Musik Brücken bauen.
Ça devient un lieu de rencontre.
Dies ist eine Begegnungsstätte rund um das große Thema Judaismus, das wir mit Nichtjuden teilen wollen. Jenseits von Religion und Politik, rein kulturell.
C'est un lieu de rencontre culturelle qu'on veut établir.
Stimmen aus Toulouse, ein Jahr nach dem Attentat auf eine jüdische Schule. Wir haben es vorhin in der Reportage gehört, die jüdischen Gemeinden in Toulouse fühlen sich nicht mehr sicher und auch die Zahlen zeigen, seit dem Attentat vor einem Jahr auf eine jüdische Schule hat die Zahl der antisemitisch motivierten Gewalttaten in Frankreich massiv zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie sich sogar mehr als verdoppelt. Zahlen, die zu denken geben. Ich habe die Autorin der Reportage, Birgit Kaspar, gefragt, wie sich das offizielle Frankreich dazu verhält.
Nun, die Politiker verurteilen solche Taten wie die von Mohamed Merah natürlich lautstark. Sie verurteilen auch den Antisemitismus lautstark. Sie zeigen Präsenz bei Gedenkveranstaltungen, wie zum Beispiel Präsident Hollande am vergangenen Sonntag oder heute Abend. Dann nimmt der Innenminister Valls an einer Veranstaltung der jüdischen Gemeinde in Toulouse teil. Und die Sicherheitskräfte haben ihre Präsenz vor jüdischen Institutionen verstärkt. Das ist nicht wenig, aber ich fürchte, man behandelt so das Problem nicht an seinen Wurzeln.
Was müsste denn eigentlich geschehen, um diesem Problem entgegenzutreten?
Nun, man müsste sich erstmal angucken, wo kommen die Probleme her und was weiß man über die Motivationen der Täter. Denn es ist nicht eine kleine Gruppe, die sich nur antisemitisch verhält. Die antijüdischen Angriffe, das sind in der Mehrzahl verbale Attacken, Beschimpfungen, Drohungen, gehen nicht nur von radikalen Muslimen wie Merah aus. Das sind auch ganz normale Franzosen. Und hier sind die Motivationen die altbekannten Verschwörungstheorien, also Juden wollen angeblich die Welt dominieren oder sie reißen angeblich die Geschäfte an sich. Auf der muslimischen Seite gibt es zwei Hauptmotivationen. Einmal die religiöse, auf seitens der radikalen Islamisten, da richtet sich der Hass und die Propaganda gegen alle Andersgläubigen, also nicht nur die Juden, sondern auch die Christen. Aber viel wichtiger ist, meine ich, die politische Motivation, wie auch im Fall Merahs. Sie leitet sich aus dem Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern ab. Und das heißt, immer wenn dort die Spannungen steigen, ergibt sich eine neue Welle antisemitischer Attacken hier in Frankreich. Es kommt aber ein weiterer Faktor hinzu und da könnte man ansetzen. Das ist das sehr ausgeprägte Islam- bzw. araberfeindliche Bild in Frankreich. Das heißt, Bürger arabischer Herkunft, die oft Muslime sind, werden sehr stark diskriminiert und auch auf der Straße beschimpft. Die Muslime fühlen sich so an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sie reagieren aggressiv, vor allem gegen den altbekannten, den klassischen Sündenbock, die Juden. Und in diesem Sinne ist Mohamed Merah zum Beispiel für einige zum Vorbild geworden. Denn er, so sehen das diese Leute, hat sich nicht unterkriegen lassen, er hat es den anderen so richtig gezeigt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, eine Lehrerin, die maghrebinischen Jungen Nachhilfe gibt, ganz jungen Schülern, 10, 12, 13 Jahren. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass viele Mohamed Merah ganz klasse finden und sie sagen, sie wollen so werden wie er.
Sie haben vorhin gesagt, bei diesen antisemitischen Gewalttaten und Äußerungen kommen ganz verschiedene Motive zusammen. Jetzt spezifisch der Antisemitismus dieser jungen Muslime. Woher kriegt er seinen Nährstoff? Wird er aktiv geschürt auch, zum Beispiel von Imamen?
Es gibt radikale Imame, auch in Frankreich, die den Hass auf Juden predigen. Aber ich würde sagen, das ist eine Minderheit. In den Moscheen wird hingegen immer wieder die Gewalt Israels gegen die Palästinenser thematisiert. Und das hat dann den Effekt, den wir eben besprochen haben. Dann ist die Parteinahme klar, dann sieht das so aus für sehr einfache Gemüter und für Demagogen. Es geht hier um Juden gegen Moslems und deshalb müssen wir uns gegen die Juden richten. Aber ebenso wichtig ist in Frankreich das gesellschaftliche Problem, eben das der Diskriminierung der Muslime, die dann wie über einen Transmissionsriemen müssen die Juden den Preis dafür zahlen, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht verantwortlich sind. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Die französische Gesellschaft hat ein ganz großes Problem. Sie driftet immer weiter auseinander, nicht nur in eine politisch rechte oder linke Hälfte, sondern das Prinzip der weltlichen Republik für alle Glaubensgemeinschaften, der berühmte Laizismus, der zerbricht hier. Sie haben die Katholiken in der einen Ecke mit ihren eigenen Privatschulen, in der anderen Ecke die Muslime, dann die Juden und in der ganz anderen Ecke die Atheisten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass dieses gemeinsame Projekt, was die französische Republik mal war, das scheint im Bewusstsein der Leute nicht mehr da zu sein. Und der Zusammenhalt, der Kitt zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, der fehlt.
Und gibt es von offizieller Seite Versuche, da anzusetzen, um das Problem des Antisemitismus zu bekämpfen?
Es gibt Ansätze. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen das berühmte zu wenig und sehr, sehr spät. Es gibt keine systematische Herangehensweise. Ich meine, man müsste für sehr viel Toleranz vor allen Dingen in den Schulen eintreten, auch natürlich in den Familien. Wir haben das Problem, wie in anderen europäischen Ländern auch, dass die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, vor allem die politische Klasse, ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Es gibt dort niemand, der wirklich diese Ideale einer Republik für alle und für Toleranz verkörpern und verbreiten könnte. Wir können weitergehen. Es müsste viel aufgearbeitet werden. Das Vichy-Regime mit dem historischen Antisemitismus in Frankreich, der Algerienkrieg, damit das Verhältnis zu den Muslimen und den Maghrebinern. Wir haben das Problem der Vorstädte, wo die Muslime in einer Spirale der Hoffnungslosigkeit leben, weil sie keine Jobs finden. All das sind Punkte, wo man ansetzen könnte. Es gibt auch Bürgerinitiativen, die das versuchen. Es gibt auch einige Politiker, die das nicht nur auf den Sonntagsreden immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Aber es ist im Augenblick wirklich noch zu wenig.
Soweit die Journalistin Birgit Kaspar über die Ursachen des zunehmenden Antisemitismus in Frankreich. In einer feierlichen Zeremonie unter freiem Himmel wurde Papst Franziskus heute Vormittag auf dem Petersplatz in Rom in sein Amt eingeführt. Gespannt war man vor allem auf die Predigt des neuen Oberhirten der Katholiken. Genau zugehört hat Religionsredaktorin Judith Wipfler.
Und wieder hat er alles richtig gemacht. Heute, am offiziell ersten Tag seines Pontifikats, präsentiert sich Franziskus wieder sparsam, ohne Prunk. Er tritt in schwarzen Schuhen auf, nicht in roten, um den Hals das gebrauchte Pallium Benedikts. Der Fischerring ist nur aus vergoldetem Silber. Zugleich erwies er, wie es sich gehört, seinem Vorgänger die Ehre. Heute am Josefstag, dem Namenstag Josef Ratzingers, so viel Zufall kann es ja schon fast nicht geben. Franziskus nannte den heiligen Josef den Hüter und Beschützer der Kirche, der universalen Kirche. Und damit war er schon im Zentrum seiner Antrittspredigt angelangt. Was ist der Auftrag dieser Kirche? Was ist sein Auftrag als Papst? Hüter der Kirche zu sein, Beschützer der Menschen und Bewahrer der Schöpfung Gottes. Die Bewahrung der Schöpfung und Mitmenschlichkeit, das sei die universale Aufgabe des Menschen, egal ob Christ oder nicht.
La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che è semplicemente umana. Riguarda tutti.
Das geht alle an. Und hiervon sollten sich auch die vielen Nicht-Katholiken angesprochen fühlen, die dieser Messe beiwohnten. Prominente jüdische Gäste ebenso wie evangelische oder orthodoxe Christen und Vertreter aus der muslimischen Welt. Wenn wir unser Wächteramt für die Schöpfung nicht wahrnehmen, würde sie verdorren, drohe Tod und nicht Leben.
Quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trovo spazio la distruzione e il cuore inaridisce.
Eine universale Predigt für die Welt und für die Weltkirche war das. Und wieder zeigt sich dieser Franziskus als Francesco Poverello, nimmt sich den machtkritischen Bettelmönch Franz von Assisi zum Vorbild. Wahre Macht bestehe im Dienen, so die Regierungserklärung dieses Papstes. Der, und das ist beim jetzigen Zustand seiner Kirche vielleicht das Allerwichtigste, glaubwürdig wirkt. Seine demonstrative Schlichtheit scheint mir keine Demutsattitüde zu sein, sondern theologischer Ernst. Auch wenn er von der Liebe, ja von der Zärtlichkeit denen gegenüber spricht, die dieser Zuwendung besonders bedürfen.
Con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
Gerade für diejenigen, die im toten Winkel unserer Herzen stehen, gerade für sie gelte es, Kirche zu sein. Da kann eigentlich niemand was dagegen haben. Schauen wir, wie es herauskommt im Pontifikat Franziskus. Heute ist ja erst Tag 1.
Ein Eindrücke von der Inaugurationsfeier heute Morgen auf dem Petersplatz.
Weltweit.
Detroit steht immer noch auf der Kippe. Die einst stolze Hauptstadt der US-amerikanischen Autoindustrie ist seit letzter Woche unter Zwangsaufsicht. Ein Manager kümmert sich nun darum, die städtischen Finanzen unter Kontrolle zu bringen und versucht, einen Bankrott zu verhindern. Kulturredaktor David Vogel fragte unsere US-Korrespondentin Sascha Werner, wie schlimm es denn steht um Detroit.
Ziemlich schlimm. Der vorletzte Bürgermeister von Detroit wurde der Korruption für schuldig befunden und muss nun mit 20 Jahren Gefängnis rechnen. Die Kriminalitätsrate und die Arbeitslosenquote der Stadt gehören zu den höchsten im Land. Das Pro-Kopf-Einkommen ist eines der niedrigsten. Ganze Stadtteile sind komplett zerfallen. Es gibt inzwischen sogar eine perverse Art von Freizeitvergnügen, die man hier Ruin-Porn nennt, also Ruinenpornografie. Dazu reisen Leute von außerhalb für einen halben Tag oder einen Tag an, um die Überreste von einst prächtigen Bürgerhäusern und Fabriken und von den zahlreichen Gebäuden zu fotografieren, die man einfach hat abbrennen lassen, und die stellen die Bilder dann ins Internet. Also eine Art Apokalypsentourismus.
Einst blühte Detroit als Automobilstadt, heute muss die Stadt 14 Milliarden Dollar Schulden abbauen. Was waren denn die genauen Gründe für den Abstieg Detroits?
Nun, im Grunde stellt Detroit eine Bouillon-Würfel-Version von etwas dar, das die Vereinigten Staaten ja insgesamt erlebt haben, nämlich den Niedergang der Industrie. Heute wird nicht mehr am Fließband gearbeitet, sondern an Computern. Es werden keine Gegenstände mehr hergestellt, sondern Virtualitäten. Nur, dass Detroit den Übergang von der Industriemetropole zum diversifizierten Techno- und Servicezentrum eben nicht geschafft hat. Als die drei großen Autofirmen Ford, Chrysler und General Motors in den 60er Jahren anfingen, Stellen zu streichen, nahm nichts ihren Platz als Arbeitgeber ein. Seither sind über die Hälfte der Einwohner Detroits mit ihnen das Kapital weggezogen. Wer in Detroit lebt, tut es nur, weil er keine andere Wahl hat oder die feste Absicht, so schnell wie möglich von da wieder wegzukommen. Das gilt jedenfalls für die allermeisten Menschen in der Stadt.
Es gab ja in den letzten Monaten auch eine kleine gegenläufige Bewegung. Da kamen auch Künstler in diese Stadt. Man spricht von einer Art Stadtgemischtwarenladen. Einerseits Stadtbrache, sozialer Brennpunkt, gleichzeitig Urban Farming Hochburg und eben dieser Anziehungspunkt für Künstler. Kann man sagen, es gibt mehrere Detroits?
Ich würde sagen, es gibt nur ein Detroit, aber darin viele Experimente. Sie haben die städtische Landwirtschaft erwähnt, also die Idee, leerstehende Flächen in Ackerland und Obstgärten zu verwandeln, und zwar mit der freiwilligen Hilfe der Anwohner. Das ist etwas, das in Detroit aus reiner Not erfunden wurde und im Kleinen tatsächlich funktioniert. Dann gibt es die jungen Kreativen, die aus dem ganzen Land von den tiefen Mieten angelockt werden und vielleicht auch von so etwas wie Verfallsromantik. Aber Tatsache ist eben auch, dass zum Beispiel ein Freund von mir, der aus Detroit stammt und sich sporadisch überlegt, dorthin zurückzuziehen, den letzten Versuch aufgegeben hat, weil die örtliche Wasserfirma schlicht nicht in der Lage war, die Leitungen in dem Quartier instand zu halten, in dem er sich fast ein Haus gekauft hätte. Auf jeden Fall ist Detroit zumindest auf Palaver-Ebene die amerikanische Stadt des Augenblicks und seit Monaten eines der Lieblingsthemen der nationalen Presse.
Schauen wir in die Zukunft. Wo steht Detroit heute? Also kann man sagen, es ist der Anfang eines völligen Zusammenbruchs oder ist ein Neuanfang möglich?
Ich glaube, das Reizvolle an Detroit ist sein Potenzial. Es könnte sich aus dem Nichts neu erfinden und würde damit natürlich das amerikanische Versprechen schlechthin einlösen, wenn es nur einen Weg findet. Und das Wenn ist hier halt das flatternde Leichentuch. Andererseits lautet das Motto von Detroit ja Speramus Meliora Resurget Cineribus, also wir hoffen auf Besseres, es soll aus der Asche auferstehen. Und selbst wenn von der Asche ein Husten übrig bliebe, wäre das noch immer besser als der Status quo.
Guten Abend, Sie sind bei SRF 2 Kultur kurz nach 6 und die Kulturnachrichten liest Elinor Landmann. Die Zürcher Festspiele zeichnen Pippi Lottirist aus. Sie haben es eben gehört in den Nachrichten. Es ist das erste Mal, dass eine Frau und das erste Mal, dass eine bildende Künstlerin diesen Preis erhält. Bisherige Preisträger waren etwa der Komponist Heinz Holliger oder der Choreograf Heinz Spörli. Elmar Weingarten, Intendant der Zürcher Tonhalle und Leiter der künstlerischen Kommission der Zürcher Festspiele, begründet die Preisvergabe so.
Jetzt haben wir uns überlegt, erstens war die Kunst dran und zum Zweiten jemanden zu finden, der sozusagen mitten im Schaffensprozess steht und noch viele Jahre vor sich hat.
Elmar Weingarten zur Vergabe des Zürcher Festspielpreises an die Videokünstlerin Pippi Lottirist. Duncan Forbes und Thomas Selig werden gemeinsam ab Juni das Fotomuseum Winterthur leiten. Sie treten die Nachfolge von Urs Steil an. Duncan Forbes ist spezialisiert auf Fotografie und war bisher für die National Galleries of Scotland tätig. Thomas Selig hat das Fotomuseum Winterthur bereits seit 10 Jahren als Kurator maßgeblich mitgeprägt. Die DDR war überhaupt nicht lustig, aber sie war komisch. Das sagte der Kabarettist Peter Ensikat einst. Nun ist er im Alter von 71 Jahren gestorben. Ensikat prägte das ostdeutsche Kabarett und leitete lange Jahre das Berliner Kabarett Distel. Peter Ensikat hatte die Fähigkeit, bittere Wahrheiten mit Ironie auszusprechen. In seinem Buch »Das Schönste am Gedächtnis sind die Lücken« forderte er etwa einen ebenso selbstbewussten wie selbstkritischen Umgang mit der eigenen ostdeutschen Vergangenheit. Und er sagte zum Beispiel, viele DDR-Bürger hätten Honecker nach der Wende insbesondere übel genommen, dass sie ihm so lange zugejubelt hätten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.